Eine Bank ist ein total hierarchisch geführtes Gebilde gewesen. Autoritär geführt, Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Und ich glaube, als ich anfing 1988, hatte die Nassauische Sparkasse auch noch erste oder letzte Beamte. Und im Laufe der Jahre hat sich das extrem gewandelt, weil man gemerkt hat, dass man sich auf den Bedarf des Kunden einfach auch besser ausrichten muss und nicht mehr das, was die Bank vorgibt. Und du hast eben so schön gesagt, in der Anmoderation Showstopper zu sein. Ja, genau das wollen wir ja nicht sein. Wir wollen ja Gestalter, wir wollen ja Wahrmacher, wir wollen ja Mitmacher sein. Und so verstehen wir uns auch als Sparkasse.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk, der sich seit über 250 Folgen mit dem Thema der Arbeitskultur beschäftigt. Und Arbeitskultur, für diejenigen, die erstmalig heute hier einschalten, fassen wir durchaus etwas weiter als nur im engsten Sinne, was passiert in Teams, in Unternehmen. Wir schauen uns verschiedene Branchen an und heute sind wir in einer Branche, die, sagen wir mal so, Ermöglicher, manchmal vielleicht auch Showstopper für das sein kann, was wir sind, was wir tun, nämlich Wertschöpfung vollbringen. Dafür kommt ein Player sehr oft, ich würde sagen fast immer ins Spiel, die Bank. Wir sind heute auch in einer Bank vor Ort, also das heißt, wir sind nicht im schnuckeligen Remote-Audio-Salon-Stübchen, sondern wir sind hier mit Good Work bei der NASPA, wie sie ja seit einigen Jahrzehnten auch offiziell heißt. Für diejenigen, die aus dem Rhein-Main-Gebiet kennen und kommen, kennen es noch als die Nassauische Sparkasse, aber jetzt ganz offiziell seit vielen Jahren NASPA. Und wir sprechen heute mit dem Vorstandsmitglied Frank Diefenbach. Der ist zuständig für das Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft der NASPA. Und wir werden uns heute über das spannende Thema unterhalten. Welche Rolle spielt die Bank aktuell? Hat sie vielleicht gespielt? Und vor allen Dingen, wird sie spielen? Und da werden wir einen ganzen bunten Themenstrauß aufgreifen. Jetzt sage ich aber erstmal, hallo lieber Frank, schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, herzlich willkommen Jule. Ich freue mich, dass du hier bist.
Wir sitzen uns in den sehr, sehr schönen Räumlichkeiten der NASPA gegenüber. Also wie gesagt, für mich ein fast bisschen ungewöhnliches Setting, weil ich nehme ja eigentlich die allermeisten Folgen remote auf und ist schon anders, oder?
Du kennst ja Remote-Situationen auch. Ja, na klar, aber ich finde es total angenehm, dass wir uns gegenüber sitzen. Ja. Und dass wir das hier so gestalten können, ja, und auch, ich sag mal, in meinem Home-Turf unterwegs sind.
Ja, genau. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen als Interviewer. Du weißt ja, dass man sich da nicht so einscharmieren lässt von den schönen Räumlichkeiten. Also, wir werden ein gewogenes Gespräch haben und ich starte mit dir mit der Frage, die jeder bei Good Work als erstes bekommt, nämlich Frank, wie bist du in den Tag gestartet?
Total gut, total motiviert. Wir hatten letzte Woche einen Call gehabt, wir beide. Ja, da war ich noch leicht schnupfig und grippig. Das ist momentan so das, was uns alle hier in der Gesellschaft so ein bisschen lahmlegt. Aber ich bin jetzt wieder da mit Kraft, Lust und Kreativität. Also von daher freue ich mich auf die Woche.
Sehr schön. Du bist, das darf man sagen, ein echtes NASPA-Gewächs. Also das heißt, du hast die Bank von Anfang an deines beruflichen Lebens kennengelernt und bist jetzt seit über 30 Jahren jetzt hier auch in verschiedensten Stationen, einmal vom Einstieg bis ganz an die Spitze. Und ich würde dich ganz gerne da auch mal adressieren und mal mit dir so gucken, wie hat sich die Rolle des Bankberaters, der du ja auch mal so warst, ja, verändert. Was waren so deine, ohne jetzt deine ganze Historie hier aufgreifen zu wollen, aber was war vielleicht so deine erste Rolle hier in der Bank?
Also du hast recht, ich bin jetzt seit 37 Jahren bei der Nassauischen Sparkasse, ja, und freue mich auch jeden Tag und fühle mich darin bestätigt in meiner Berufswahl damals, die allerdings auch glücklich war. Also manchmal sind es ja auch die Zufälle im Leben. Du hast auch Kinder, die Kinder dann auch in ihre beruflichen Bahnen lenken. So war das bei mir auch. Für mich war aber von Anfang an das Thema, ich wollte mit Menschen arbeiten. Und das passt ja zu einer Arbeitskultur auch ganz gut. Und du fragtest, wie hat sich die Arbeitskultur in den letzten 37 Jahren verändert? Eine Bank ist ein total hierarchisch geführtes Gebilde gewesen. Autoritär geführt, Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Und ich glaube, als ich anfing 1988, hatte die Nassauische Sparkasse auch noch erste oder letzte Beamte. Ja, als öffentlich-rechtliches Institut, was jetzt am 22. Januar diesen Jahres 185 Jahre geworden ist, also wir feiern Jubiläum in diesem Jahr, hatten wir noch Beamte. Und so ein bisschen war das dann auch vom Stil her in Bezug auf Arbeitskultur etwas angestaubter, etwas sehr geregelt. Und
Ärmelschoner.
Ärmelschoner. Das ist so das Bild, was man da sehen
kann. Ich habe Fantasien, ja. Ganz viele Stempel, Lochkarten und so weiter.
Und im Laufe der Jahre hat sich das extrem gewandelt, weil man gemerkt hat, dass man sich auf den Bedarf des Kunden einfach auch besser ausrichten muss und nicht mehr das, was die Bank vorgibt. Und du hast eben so schön gesagt, in der Anmoderation Showstopper zu sein. Ja, genau das wollen wir ja nicht sein. Wir wollen ja Gestalter, wir wollen ja Wahrmacher, wir wollen ja Mitmacher sein. Und so verstehen wir uns auch als Sparkasse. Das gilt aber auch, und wenn du diese drei Säulen im deutschen Finanzwesen dir anschaust, das gilt auch sehr stark für die Geno-Banken, die sind ähnlich orientiert wie wir. Wir wollen in der Region wirken, wir wollen stark am Kunden sein und vernetzt sein.
Ja, ich sag mal, das ist ja tatsächlich auch nochmal ein Unterschied vielleicht zu den sogenannten Großbanken. Und ich finde das spannend, dass du sagst, das hat man wahrscheinlich auch, haben viele von den Hörerinnen und Hörern nicht mehr so vor Augen. Ich kenne den Begriff noch des Bankbeamten, wo man sich dann vielleicht manchmal so gefragt hat, wo kommt das denn her? Weil ist ja kein Beamter, aber es war ja tatsächlich so.
Ja, klar.
Wie viel von diesem, wer ist denn hier bei wem zu Kunde und wer hat sich hier wo anzustellen? Also diese Denke, wie lange war das noch so in den Adern der Mitarbeitenden drin?
Ja, also das ist ja Kultur, ein Kulturthema. Und
absolut,
jetzt beschäftigst du dich ja von Haus aus mit diesem Thema und du weißt, wie lange es braucht, Kulturveränderungen und das Mindset, die Skills auch zu verändern. Ja, und ich würde sagen, wir waren bis Anfang der 2000er noch so unterwegs und waren sehr, sehr stark in diesen starren Strukturen unterwegs. So, dann suchst du dir auch als NASPA, die NASPA ist eine große Sparkasse, eine der großen Sparkassen in Deutschland, dann suchst du dir deinen Weg, deine strategische Positionierung und sagst, okay, du bist so zwischen Landesbank und zwischen normaler kleiner Sparkasse, sage ich jetzt mal. Und so hast du dann auch deinen Auftritt damals gewählt. Also auch schon so ein bisschen eher Richtung Landesbank orientiert. Ja. So, und das war aber nicht das, was wir eigentlich gebraucht hätten, um in der Region stärker wahrgenommen zu werden und auch unsere Mitarbeitenden damit aufzuladen, anders auf Kunden zuzugehen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, auch in den letzten 4-5 Jahren extremer vollzogen, diesen Wandel. Jetzt auch mit dem neuen Vorstandsteam, würde ich sagen, haben wir eine andere kulturelle Veränderungen in dem Hause heraufbeschworen. Und wir beschäftigen uns sehr stark auch mit dem Thema Leadership in der Bank. Vormachen. Also unsere vier Bullet Points sind reflektieren, entfalten, das Thema Netzwerken, was wir sehr stark haben, und navigieren. Und ich glaube, daran können sich unsere Mitarbeitenden auch ableiten oder anleiten. Und das wirkt auch nach außen.
Also ich hatte hier die große Freude, Caroline von Kretschmann mal interviewen zu dürfen. Die leitet und ist also auch Inhaber dritte Generation eines Grand Hotels, eines Fünf-Sterne-Hotels in Heidelberg. Und sie sagt so schön, wir sind nicht das größte, vielleicht auch nicht das schickste Fünf-Sterne-Hotel, aber das herzlichste. Das ist unsere Mission. Und bei uns, Achtung, Hotel, kommt der Gast an zweiter Stelle. An erster Stelle kommt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin.
Ja, na klar.
Muss man ja erstmal ein bisschen drauf rumdenken in der Hardcore-Dienstleistungsbranche. Wie würdest du das sehen? Also wenn wir das jetzt mal so nebeneinander stellen, auf die Gefahr hin, dass jetzt sagen, siehste die Bank, wir kommen wieder ganz hinten, der Kunde. Wo würdest du ihn, also wenn wir es wirklich mal so auf den Punkt zuspitzen, die Mitarbeiter und der Kunde,
also
wer steht da in der Mitte?
Die Dame, die du aus der Hotellerie interviewt hast, hast du völlig recht oder hat einen richtigen Ansatz gewählt. Weil wenn du deine Mitarbeitenden nicht zum Leuchten bringst, also wenn du die nicht mit Begeisterung, mit Empathie, mit Emotion auflädst, dann können die nicht gut am Kunden wirken. Wir machen ganz viel um dieses Thema, wie wirkt jemand auch zu coachen. Aber ich sag mal, das weißt du selbst, ja, das hast du in dir drin, so ein bisschen dieses Service-Dienst leisten wollen, oder du hast das nicht, ja. Bei uns, wir haben ja ganz viele Berufsbilder, die wir auch vom Architekten, Controller, Rechtsanwalt bis hin zum klassischen Private Banker oder Firmenkundenberater in unserem Haus auch unterbringen können. Und wir versuchen schon, Menschen, die mit Begeisterung am Menschen arbeiten, auch beim Menschen einzusetzen. Mhm. Ja, also von daher, Mitarbeiter, Mitarbeitende sind wichtig, um nachher am Kunden gut wirken zu können, ja.
Es gibt ja auch also vielfach das Wort, ich guck mal zu dir hin, und das ist ja das Schöne, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt, kann man sich nicht so verstecken.
Nein.
Es ist alles in 3D. Bei dem Wort Kundenzentrierung drehen sich ja dem einen oder anderen schon so ein bisschen so langsam die Fußnägel hoch, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr hören, Kunde im Mittelpunkt, Klammer auf, steht auch immer im Weg. Frage: Wie sehr lebt ihr das und wie kriegt ihr es vor allen Dingen hin? Also du hast von Begeisterung gesprochen. Ist das bei euch noch so ein Thema oder muss man da auch schon so langsam ein bisschen vorsichtig tappen, dass es eben nicht zu einer hohlen Phrase verkommt, sondern wirklich gelebt wird?
Das ist wie mit so vielen Themen. Mhm. Du musst es leben und du musst diszipliniert jeden Tag an diesen Themen arbeiten. Das ist kein Thema, was du mit dem Organisationshandbuch, mit einer Richtlinie klären und erregeln kannst. Mhm. Wir haben jetzt der DSGV, unser Dachverband, hat Kundenzentrierung, Kundenzufriedenheit als wichtigstes Gut quasi beschrieben in der übergeordneten Geschäftsstrategie des DSGV. Und das ist gut so und das ist richtig so. Wir versuchen das über die Einbindung unserer Kunden sehr stark auch immer wieder zu erfragen. Also wir machen regelmäßige Kundenzufriedenheitsbefragungen. Klar, das machen alle. Wir im Firmenkundenbereich der NASPA haben vor anderthalb Jahren einen Mittelstandsbeirat implementiert. Was ist das? Wir haben 35 Unternehmerinnen und Unternehmer quasi in einen Beirat zusammengefasst, ehrenamtlich, unentgeltlich, und holen uns regelmäßig Feedback von denen. Zum Marktangang, zum Marktauftritt, zu Preisen, zur Beratungsqualität. Wie wirken unsere Mitarbeitenden? Was können wir verändern? Wie verändert sich der Bedarf des Mittelstandes? Und darüber generieren wir Kundenzufriedenheit. Mhm. Und das ist ganz einfach, das ist so ungefähr wie in einer Partnerschaft. Wir fragen öfter nach Erwartungen. Was erwartet der Kunde? Weil wenn ich die Erwartungen erfülle, müsste ich rein theoretisch einen zufriedenen Kunden haben.
Das ist ja, man kann da ja fast wie so eine Kaskade nach oben auch aufzeichnen. Ich habe das auch schon öfter mal, selbst wenn ich in der Rolle bin, Vorträge zu halten, gesagt, es fängt ja irgendwo an mit einer Kundenfreundlichkeit, ja. So als unterste Stufe sozusagen. Ja. Kunde ist da, okay, wenn er schon da ist, sind wir freundlich. Ja, dann geht's weiter, Kundenzufriedenheit, die ja eigentlich beabsichtigt, auch den Kunden zu binden. Ja, ja. Das ist ja das eigentliche, ja, Ziel. Und das, was wir jetzt besprechen, wäre ja die nächste Stufe, nämlich Kundenzentrierung in dem Sinne, dass ich sage, ich gehe dahin in die Gedankenwelt meines Kunden und versuche mir die zu eigen zu machen, um darauf besser mit Services-Angeboten reagieren zu können. Das heißt also, würdest du sagen, ihr seid da sehr stark drin? Also wenn du dir selbst mal da sagen wir mal, vielleicht nicht eine Schulnote, aber wo steht dir da, das Ohr am Markt zu haben?
Du, wir haben also die Kundenveranstaltungsformate, die wir jetzt auch aufgebaut haben mit dem Mittelstandsbeirat, mit dem Impulszirkel, mit dem Business Talk, mit dem Geschäftskundendialog, unserem Nachhaltigkeitsforum, zielen immer darauf ab, dass uns der Kunde als Mensch erlebt. Und wenn wir über Arbeitskultur reden, wenn wir über Kundenzufriedenheit reden, dann geht es immer Mensch mit Mensch. Also es ist nicht die Commerzbank, die Wiesbadener Volksbank oder was auch immer. Es ist ja
der einzelne Ansprechpartner, Ansprechpartnerin. Ja,
genau.
Absolut.
Ja. So, und wir versuchen mit gut ausgebildeten Menschen, die quasi Purpose ist ja so ein Thema unserer Zeit, ja, die verstehen, warum es wichtig ist, sich dem Kunden zu öffnen, ihn auch als Mensch erlebbar und wahrnehmbar zu haben, versuchen wir eben genau das zu spielen. Und das machen wir mit Veranstaltungsformaten, die wir schon seit anderthalb Jahren jetzt permanent im Markt unterwegs haben und wo ganz viel zurückkommt und wo ich auch merke anhand der Kundenreaktionen, weil wir fragen, auch ich frage oft, ich telefoniere manchmal tagelang und frage Wie hast du das wahrgenommen? War das für dich in Ordnung? Was können wir noch tun? Ja, dass das beim Kunden auch ankommt. Und ich bin zum Glück in der Situation, dass wir Mitarbeitende haben, die sich begeistern lassen, die auch emotional am Kunden unterwegs sind. Und das tut mir gut. Und ich glaube, dass das insgesamt auch unserer Sparkasse, unserer Bank gut tun wird.
Also ich würde mal sagen, Dialog mit dem Kunden oder mit potenziellen Kunden, mit dem Markt, wenn wir es mal so sagen, als wichtigstes Instrument, um eben Bedarf und Bedürfnisse da zu erfahren. Ja. Nicht nur irgendwelche, ja, das werdet ihr wahrscheinlich auch machen, Strukturanalysen und Forschung. Weil ich würde sagen, nichts anderes hätte ich von der Bank erwartet.
Klar.
Aber sind wir ja beim Thema Skills. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Du bist als Vertriebler, glaube ich, gestartet als klassischer oder was war so dein Einstieg?
Ja.
Stell mir das doch mal gegenüber. Was musste ein Vertriebler 1995, warst du noch, denke ich, mittendrin, können? Was waren da so die Top 3 Skills? Was muss der Vertriebler, wenn wir das heute überhaupt noch so benennen wollen, 30 Jahre später unbedingt können?
Du weißt ja, eigentlich macht sich das ganz gut fest mit der Begrifflichkeit auf der Visitenkarte.
Mhm.
Ja. Als ich anfing, stand da Firmenkundenbetreuer drauf.
Aufpassen, dass der Kunde nichts anstellt,
ist
oder?
Was ist ein Betreuer? Betreuung kennen wir eigentlich aus dem sozialen, aus dem gesundheitlichen
Menschen, die Hilfe brauchen.
Menschen, die Hilfe brauchen, ja. Im nächsten Schritt stand da drauf Firmenkundenberater. Auch gut.
Mhm.
Beraten, Lösungen finden.
Mhm. Aber es ist schon nicht dieses Augenhöhe-Prinzip nicht wirklich.
Nee, so. Mhm. Und eigentlich müsste auf der Visitenkarte aktuell stehen, beratender Verkäufer oder beratender Verkäufer mit Partnerfunktion.
Ich hätte jetzt auch das Wort Partner gehabt, aber gut, okay, gut.
So, das müsste eigentlich da drauf. So, wir sind Partner des Mittelstandes und das proklamieren wir auch. Wir sind die Mittelstandssparkasse in der Region, wollen das auch werden und sein. Und genau dieses Partnerschaftliche erwarte ich. Das erwarte ich von meinen Mitarbeitenden und für mich ist es wunderschön, jetzt bin ich in fortgeschrittenem Alter, mit 50er, ja, das kann man sich ausrechnen, wenn der Ausbildung gemacht hat und 37 Jahre bei der Bank ist. Ich darf viele Unternehmen schon seit 20, 30 Jahren begleiten. Auch über unterschiedliche Generationen jetzt mittlerweile hinweg, wo Nachfolgen stattgefunden haben, wo auch durch teilweise dramatische Ereignisse Vorgängergenerationen weggestorben sind und wir als Bank dann auch gefragt waren, als Sparkasse Partner zu sein in einer schwierigen Situation. Ja, und ich glaube, das verbindet, das macht's aus und das ist es nachher, was es auch besonders macht, weil man kann sich ja die Frage stellen, für was braucht's denn in der heutigen digitalen Zeit überhaupt noch Banken?
Da, genau, an der Frage werden wir sicherlich auch gleich noch vorbeikommen. Also kann man ja tatsächlich sagen.
Ja.
Also das heißt, wenn du jetzt die schöne Aufgabe hättest, was du vielleicht auch tatsächlich tust, in deiner Funktion als Bankvorstand in eine Schule zu gehen und die sagen, ja, erzähl doch mal von deinem Job. Was muss ich denn können, dass ich so einen ähnlichen Weg mache wie du? Klammer auf, wir wissen alle, dass Karrierewege mutmaßlich heute anders verlaufen werden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Was würdest du sagen, die Top 3 Skills? Was muss jemand mitbringen, außer der Freude, Begeisterungsfähigkeiten mit Menschen zusammenzuarbeiten?
Naja, also ich sag mal, eine gewisse Leistungsorientierung ist natürlich auch hilfreich.
Hm.
Ja, das Thema Neugierde, Wissen immer wieder zu aktualisieren, aufzusaugen, ja. Und ich glaube, als dritten Punkt in der heutigen Zeit, gerade jetzt mal auf den Firmenkundenbereich geguckt, ja, ist das Thema Netzwerkfähigkeiten mit allen Skills, die da hinten dran hängen, der Kommunikation elementar wichtig. Neben der klassischen Ausbildung betriebswirtschaftlicher Art und, was man aber als Grundlage verstehen kann.
Wir kommen gleich auch noch mal ein bisschen zu dem Thema, was du bei deinen Kunden erlebst. Ich würde jetzt erst noch mal mit den Weg weitergehen, den du schon so ein bisschen beschritten hast, nämlich Zukunft der Bank. Also ich bin ja heute Morgen hier reingekommen durch die Schalterhalle. Da unten sind Empfang, sind vorgelagert hier in der Zentrale einige Geldautomaten. So, wir haben jetzt das Jahr 2025. Mhm. Wir gehen jetzt mal vielleicht nicht 30 Jahre, aber sagen wir mal 20 Jahre nach vorne.
Mhm.
Was wird mir dort entgegenkommen? Also erstmal, wird es da noch die Rheinstraße Filiale bzw. Zentrale in der Form geben? Und was wird mich da mutmaßlich, wir wissen es alle nicht, Wir haben vielleicht, du hast schon mal den Blick dahin gewagt. Was wird den Kunden, die Kundin erwarten, wenn sie in das Gebäude kommt?
Also schließlich und endlich gibt der Kunde den Takt vor. Also der Kundenbedarf ist natürlich das Elementare, was uns nachher leiten wird, uns in der organisatorischen Aufbaustruktur oder auch in den Gebäudefilialen oder wie auch immer. Wir versuchen ja omnikanalfähig unterwegs zu sein. Wir haben ja auch digitale Vertriebsarme, in denen wir mit unseren Kunden arbeiten. Jetzt sind wir nicht die bessere Diva oder die bessere, die wollen wir gar nicht sein. Ja? Mhm. Unser Thema ist, wir wollen dem Kunden Bedarfs- oder Vertriebskanäle anbieten, wo er uns begegnen kann. Und du hast nach der Rheinstraße gefragt, das ist natürlich jetzt für jemanden, der emotional an diesem Gebäude auch hängt. Mhm. Weil wie gesagt, ich bin 37 Jahre bei dieser Bank und wenn ich die Augen zumache und an die Nassauische Sparkasse denke, denke ich an dieses Gebäude. Mhm. Ja, das ist für mich so ein bisschen die Keimzelle oder die Urquelle der Nassauischen Sparkasse. Ich weiß nicht, ob wir in 20 Jahren überhaupt noch über Bargeld reden. Ja,
zum Beispiel, das Thema Geldautomat könnte sich komplett erledigt
Thema
haben.
Thema Kryptowährung, Bitcoin-Themen, der Blockchain und was da alles eine Rolle spielt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe so ein bisschen dieses Thema, dass der Deutsche oder derjenige, der auch hier in dem deutschen Wirtschaftsraum tätig ist, so ein bisschen Bargeld immer noch als auf Schein oder Münze geprägte Freiheit empfindet. Ja, das gibt's immer noch. Der ein oder andere hat das noch.
Ist spannend, dass du sagst, dieses Thema Freiheit, weil man könnte auch sagen, Vertrauen, ja, das ist noch irgendwie, was ich in der Hand halte, daran glaube ich, natürlich. Das sehe ich, ja.
Ja.
Und wir wissen alle, dass das relativ ist.
Ja, ja, das ist, du siehst das ja gerade, was in der Welt draußen passiert, ja. Und ich glaube, da ist es an uns Sparkassen, den Menschen in der Gesellschaft eben auch ein bisschen. Das heißt bisschen, das ist unsere Aufgabe, Rückhalt zu bieten, Sicherheit zu bieten und dieses Vertrauen. Ja, das sind so die Grundpfeiler, die uns ja auch in unserem Wirken ausmachen. Aber jetzt nochmal, um dieses Bild nochmal weiterzumachen. Ich glaube, dass uns KI an der einen oder anderen Stelle unterstützen wird, dass wir auch heute schon in der Sparkassenorganisation ja, ich sag mal jetzt auch im Telefonbereich zum Beispiel KI auch steuern oder nutzen. Wir werden es auch immer mehr nutzen müssen, weil es uns immer schwieriger gelingt, Mitarbeitende zu gewinnen. Mhm. Ja, du kommst auch in vielen Unternehmen rum. Das Thema Personal ist überall das Thema. Ja, und als ich 1988 bei der Bank anfing, war der Beruf, das Berufsbild noch, ich sage jetzt mal, sexy. Das war toll.
Galt vor allen Dingen auch immer, das war schon bei den Ausbildungen ging das schon los, das waren schon immer die besonders guten Ausbildungsgehalt bekommen haben, das war schon immer, also war schon ein guter Ausbildungsberuf und bei vielen sehr beliebt, hat sich gewandelt.
In dieser Beliebtheitsskala sind wir deutlich nach unten eingebrochen, ja, und wie gesagt, wir suchen ja gute Leute, die mitmachen bei dem, was wir vorhaben, die sich auch begeistern lassen von dem, was wir vorhaben. Und es gelingt uns jetzt in den letzten 2 Jahren wieder besser Auszubildende für unser Haus zu begeistern. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine generelle Umkehr ist oder ob wir einiges anders machen, ob wir anders wahrgenommen werden, weiß ich nicht. Ja. Aber es ist grundsätzlich schon schwieriger, Menschen für Bank zu begeistern. Ja. Vielleicht auch mit der Unsicherheit, die du eben ansprachst, gepaart zu sagen, okay, man weiß ja nicht, wie sich Bank der Zukunft entwickelt.
Ich denke mal, ja, an der Bank ist ja eine Branche, wo sich wirklich so die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte unmittelbar ablesen lässt. Ja? Also schon jetzt, wenn ich irgendwie in eine Bank, also an diesem physischen, lässt sich ja immer ganz gut festmachen. Und du sagst, ihr müsst gucken, dass ihr Leute bekommt. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr in diese Gen-Diskussion einsteigen. Oft wird es ja adressiert oder pointiert auf den Punkt, dass die junge Generation da weniger leistungsorientiert sei. Ja, ich lasse das mal als Aussage so stehen, als Zitat, nicht meiner selbst, sondern das, was oft kolportiert wird. Was erlebt ihr, was erlebst du in Bezug auf, ist das der Punkt oder was, wo ist da noch so eine Zurückhaltung, wenn du sagst, wir tun uns schwer, Menschen für dieses Berufsbild auch zu begeistern?
Also ich glaube, dass der junge Mensch heute, also ich sage ja mal, meine Altersklasse, du hast einen Beruf gewählt und bist in diesem Beruf geblieben.
Und more hast, or less, ja.
Ja, und hast auch irgendwie, also ich sag mal, ich rede ja von mir, zu sagen, okay, ich werde auch irgendwann mal in den Beruf verrentet werden. Ja, ich glaube, dass die Gesellschaft oder die Generation, die nachwächst, nicht mehr so unterwegs ist. Die wird viel flexibler auf Marktgegebenheiten reagieren müssen und versuchen, einfach auch mal zu probieren, wo sind denn meine Fähigkeiten, passe ich denn zu dem, was dort erwartet wird? Und ich habe eben schon über Purpose gesprochen. Passt das denn überhaupt noch zu dem, also mein Wertesystem zum Wertesystem meines Arbeitgebers? Ja, und ich glaube, das war früher ein bisschen anders. Ja.
Wie offen seid ihr, Hand aufs Herz? Weil wir haben ja alle Klischeebilder. So wie du auch Klischeebilder hast von bestimmten Branchen, haben das natürlich auch viele vom Bankwesen. Und ich sag mal so, ein Bild hat man selten, dass Bank der Ort ist, wo man wirklich Paradiesvögel findet, ist nicht unbedingt das. Also das heißt, wie offen, wie flexibel, wie unkonventionell seid ihr auch bereit, Wege zu gehen, auch Menschen einzubinden, die vielleicht nicht dem gängigen Bild entsprechen dessen, was man an Mitarbeitenden findet in der Bank. Also das heißt, man muss sich ja irgendwie auch da öffnen und anerkennen, dass die Welt sich verändert und gedreht hat. Wie sehr schlägt sich das schon nieder in dem, was man an Mitarbeitenden bei euch findet?
Also ich glaube, ich habe jetzt gerade mal überlegt, was damals in meinem Ausbildungsvertrag stand. Also so dieses das äußere Erscheinungsbild.
Wollte ich gerade sagen, da gab es bestimmt einen Passus.
Das äußere Erscheinungsbild ist, dem konservativen Charakter einer Bank anzupassen.
Ja, herrlich. Ja, also oder allein der Satz. Ist so. Du hast genau getippt, welche Hypothesen ich gerade so in meinem Kopf bewege. Was steht da heute?
Also ich weiß es definitiv nicht, ob da noch was steht. Ich glaube nicht, ja, weil wir natürlich auch uns in der Optik jetzt mal anpassen. Also ich sag mal, du brauchst als Firmenkundenmann, wenn du draußen unterwegs bist, bist in einem Maschinenbauunternehmen, wir haben sehr viel Rohstoffbetriebe im Ton- oder Kalkbau im Westerwald oben, ja. Da brauche ich nicht im Anzug in der Tongrube rumlaufen. Das erwartet der Kunde auch gar nicht.
Ja, vielleicht sogar kontraproduktiv.
Das wär, ja.
Wenn wir im Sinne der Partnerschaft und Anschlussfähigkeit denken, wäre es wahrscheinlich nicht der richtige.
So ist das.
Der richtige Move, um das mal an der Stelle zu sagen.
Also ich sag mal auch, Optik-Ohrringe für Männer wären auch damals nicht möglich gewesen, denke ich. Ja. Also da sind wir auch flexibler, offener geworden. Das merkst du, das siehst du auch. Ja. So und erlebbar. Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, die Azubis auch und unsere Mitarbeitenden müssen die Bank nicht als Organisation, als Institution oder die Sparkasse als Institution und verstehen, sondern als Zusammenkunft von Menschen, die in dieselbe Richtung mit demselben Geist, mit demselben Wertesystem am Kunden arbeiten. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut in letzter Zeit.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich bekomme das hier bei GoodWork jedes Mal mit, was Unternehmen sich einfallen lassen, um attraktiv zu sein für ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, welche Benefits sie anbieten. Und ich sag mal so, das ist kein triviales Unterfangen. Da habe ich eine Idee für euch. Das könnte vielleicht für beide Seiten spannend sein, sowohl für die Arbeitgeberseite als auch natürlich für die Mitarbeitenden. Das ist unser heutiger Werbepartner, nämlich Jobrad. Jobrad kennen vielleicht die meisten von euch schon. Ich nehme euch mal ein bisschen mit und erzähle euch was, wie Jobrad funktioniert. Vor allen Dingen Achtung aus der Perspektive der Arbeitgeberseite, denn es ist tatsächlich für beide Seiten spannend und gleichermaßen auch einfach. Es gibt mittlerweile schon mehr als 100.000 Unternehmenskunden und jetzt könnte man ja denken, das sind wahrscheinlich nur große Konzerne, die da einen Vertrag haben mit Jobrad. Das stimmt nicht. Da ist der Friseurladen dabei, da sind Einzelhändler, Behörden, der Mittelstand. Also das zieht sich durch die gesamte Arbeitswelt, denn Jobrad ist nichts anderes als ein Fahrradleasing und das ist für ArbeitgeberInnen genauso einfach und easy umsetzbar wie für denjenigen, der es dann am Ende nutzt. Ganz einfach ausgedrückt, der Arbeitgeber liest für den Beschäftigten das Jobrad und die monatlichen Raten werden dann automatisch vom Gehalt des Beschäftigten einbehalten. Und jetzt kommt der Clou. Auf die Art und Weise kann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bis zu 40% sparen am Fahrradpreis. Also es lohnt sich wirklich und das Interessante ist, es ist kostenneutral für den Arbeitgeber und Jobrad macht eine ganze Menge, dass auch die gesamte Verwaltung, Administration denkbar einfach und digital gelöst wird. Was passiert am Ende? Man ist natürlich motivierter und nebenbei natürlich auch noch ein bisschen gesünder. Rundrum also eine tolle Option. Wenn ihr jetzt also denkt, das wäre genau das Richtige für euer Unternehmen, was ihr euren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen anbieten wollt, dann ladet euch doch mal ganz schnell das White Paper runter. Das findet ihr unter jobrad.org/hr. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort ist alles nochmal prima zusammengefasst. Und wer weiß, vielleicht fahren eure Mitarbeiter, eure Mitarbeiterinnen schon bald mit dem eigenen Jobrad quer durchs Land. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Ich gucke mir jetzt mal euer Organigramm an. Mhm. Wie unterscheidet sich das, ohne dass wir jetzt die Kästchen benennen, denn wenn wir wirklich mal so reinleuchten, Organisation zu, von dem oder zu dem, was man vielleicht auch noch vor 10 Jahren gefunden hat. Wie viel schlägt da vielleicht das Thema flachere Hierarchien, eigenorganisierte Teams, Organisationsentwicklung hin, ich sage bewusst nicht zu agil, sondern zu einer modernen Unternehmensführung, inwieweit schlägt das sich dort auch nieder? Also sieht man das, erkennt man das? Oder würdest du sagen, naja, wenn ich ehrlich bin, in der Architektur unserer Unternehmung, in unserer Physik, wie wir aufgebaut sind, ist es immer noch, was es ist, ein großes Unternehmen, was sehr streng durchorganisiert und strukturiert ist.
Naja, also gewisse Regeln, Strukturen, Prozesse brauchst du in der Bank. Ja, weil wir sprachen eben über Sicherheit, Vertrauen, über Verlässlichkeit.
Lass uns das Wort Compliance in den Mund nehmen.
Compliance, ja.
Also, wir es vielleicht nicht mögen, aber es ist da.
Da wird sehr stark über Bürokratie gesprochen. Bei uns ist es die Regulatorik.
Regulatorik.
Die Regulatorik, die uns wirklich killt. Ja, das heißt, du brauchst in deiner Physik, in deiner Aufstellung, brauchst du auch schon regulatorische Themen, die natürlich auch abgetragen sein müssen im Organigramm. Ob das jetzt Compliance, Geldwäsche, eine Revision, ja, das
musst
hast
du einfach vorweisen.
Hast du automatisch. Ja, das musst du vorweisen, weil du wirst ja auch geprüft von Bundesbank, von BaFin, von wem auch immer, der von draußen reinkommt und einen Prüfungsauftrag hat. Wir haben als NASBA schon immer, was heißt schon immer, auch durch eine wirtschaftliche Situation Anfang der 2000er, wo es der NASBA nicht gut ging, haben wir relativ flache Hierarchien. Das heißt, du bist relativ schnell, also wir haben 3 Führungsebenen, ja, vom Filialleiter oder ich sage mal jetzt vom Abteilungsleiter über den Bereichsleiter hin zum Vorstand.
Wie viel seid ihr insgesamt an Mitarbeitern?
1628.
Ja, relativ flach. Also das heißt aber auch eine große Führungsspanne, was ja nicht immer einhergeht mit, das allein macht ja noch keine moderne Unternehmensführung aus. Ja? Also die Frage ist ja immer, wie organisiere ich Entscheidungen?
So ist das. Ja, also wir haben kurze Entscheidungswege. Ja, bei uns ist ja dieses Thema, das musst du ja noch im Kopf haben. Wir haben ja 8 Eigentümer. Ja, 2 kreisfreie Städte und 6 Landkreise, über 4200 Quadratkilometer Fläche verteilt. Also von Bad Marienberg bis an die Stadtgrenzen von kurz vor Offenbach, ja, sind wir ja als Nassau Sparkasse mit Filialen, mit Abteilungen vertreten, die am Kunden wirken. Und wenn dort dann Entscheidungen notwendig sind, dann geht das über einen digitalen Weg, über einen Anruf, über eine kurze Abstimmung. Und man ist dann immer relativ schnell dann auch beim Entscheider und diskutiert mit dem Entscheider. Kreditgeschäft zum Beispiel, wir in dem großvolumigeren Geschäft, du kennst die Differenzierung zwischen Markt und Marktfolge. Ja, Kollege Markus Näser und ich, Kollege ist zuständig für die Marktfolge, unser Vorstandsvorsitzender auch. Und wir stimmen uns einmal die Woche ab über Anträge, die denn da sind, mit dem jeweiligen Bereichsleiter. Und der Kunde hat bei uns innerhalb einer Woche eine Rückmeldung, ist grundsätzlich in Ordnung, ja oder nein. So, und darum geht es halt auch. Verlässlichkeit in der Zusage. Und du hast, wie gesagt, den Showstopper quasi angesprochen. Es ist bei uns eher selten, dass wir so der Showstopper sind. Wenn wir in der Partnerschaft, also zum einen das Geschäftsmodell verstehen und zum anderen mit dem Kunden über, wir diskutieren sehr stark über SWOT immer bei den Anträgen. Ja, und zu sagen, okay, was Chancen, Risiken, was kann denn da passieren? Wie ist das denn da? Und wenn uns der Kunde das gut erklärt und so erklärt, dass wir es verstehen, dann ist das, ich sag mal, zu 95% sind wir da mit bei.
Wie viel ich bleib noch mal ganz kurz an der Stelle, wie viel Entscheidungsmacht liegt denn bei dem einzelnen Mitarbeitenden dann auch, bei dem einzelnen Beratenden? Also würdest du sagen, da hat auch eine Verlagerung hin stattgefunden, dass da mehr Potenz auch liegt, als es vielleicht früher der Fall war? Oder würdest du sagen, naja, wir haben zwar flache Strukturen, aber letzten Endes die Entscheidung wird dann doch eher an der Spitze getroffen?
Nee, also Vorstandskompetenz ist nachher für die großen Themen, ja, klar. Kompetenzvermutung muss der Kunde ja haben. Ja, also ich sag mal, wenn du als Kunde, als mittelständische Unternehmerin zu einem deiner Firmenkundenberater kommst, Beraterinnen kommst, dann musst du die Erwartungshaltung haben, der oder die ist fachlich auf der Höhe, versteht dein Thema und ist kompetent, es dann auch umzusetzen.
Und legitimiert auch, ja.
Genau, so. Das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, sehr gut abgetragen, auch nach außen im Kompetenzraster, aber auch im Aufbau von Wissen. Ja, es bringt ja nichts, Kompetenz nach außen zu verlagern und der oder diejenige kann es nicht nutzen, weil es an Wissen, an Ausbildung, an sonstigen Themen fehlt. Ja, wir haben im Firmenkundenbereich zum Beispiel unsere Beratenden mit Corporate Banking Professionals ausbilden lassen, mit der Frankfurt School gemeinsam, haben dort auf dem mit dem Bildungsträger eben auch entsprechende Weiterbildungen gemacht. Wir sind jetzt dabei, unsere Firmenkundenberater und Gewerbekundenberater zu Sustainable Finance Beratern auszubilden und wollen, dass dann eben auch diese Felder beraten werden und auch Kompetenzraster nutzen, nur wenn sie auch ausnutzt, also von daher dann auch ausgenutzt werden, ja.
Wir drehen uns mal so langsam rum und schauen mal Richtung Markt. Mhm. Ihr seid ja, man kann vielleicht sagen, wir hatten eben schon mal das Ohr am Markt oder habt auch so ein bisschen das Ohr auf den Gleisen. Also das heißt, ihr hört ja auch Züge heranrollen, lang bevor sie vielleicht sichtbar werden.
Würde ich jetzt
mal. Ja, das wäre zumindest mal meine Vermutung, auch wenn du das so, das hast das ja sehr eindrücklich hier geschildert, wie stark ihr im Dialog da auch seid. Was würdest du sagen? Ihr seid im Mittelstand, das ist euer Turf, das ist euer Heimatgebiet, wo ihr unterwegs seid. Mhm. Was sind die Themen, die eure Kundensysteme aktuell 2025 im Februar, nehmen wir auf, besonders umtreiben?
Tja, also mehrere. Ich schätze, der Podcast muss jetzt 2,5 Stunden gehen.
Ja, ab jetzt geht's richtig los, liebe
Hörerinnen. Ab jetzt geht's richtig los. Nein, ich möchte nicht die Plattitüden, oder es sind keine Plattitüden, also die Themen, die du nachlesen kannst, verwenden. Also das Thema, der Mittelstand ächzt auch unter Bürokratie. Mhm. Ja, der Mittelstand ächzt unter, im Vergleich zum internationalen Wettbewerb, hohen Energiepreisen. Mhm. Und der Mittelstand ächzt unter dem Thema, dass sie keine Mitarbeiter bekommen. Fachkräfte nicht, es ist Personalmangel. Es ist Personalmangel.
Arbeitnehmermangel, ja.
Grundsätzlich. Es hat sich verändert. Mhm. Es war vor 5, 6, 7 Jahren waren es die Fachkräfte, die gefehlt haben. Und mittlerweile ist es Personal grundsätzlich. Ich würde es gern noch ergänzen um das Thema Nachfolge. Weil die Nachfolgegeneration eben nicht mehr wie Papa und Mama 24/7 da sein möchte, sich mit, darf ich das sagen, ja, mit Tarifparteien auseinandersetzen,
ja, klar,
mit Arbeitnehmern entsprechend auseinanderzusetzen, mit den Problemen des Marktes auseinandersetzen, ja, wo man sagt, will ich nicht, möchte ich möglicherweise anders. Oder das Thema, was auf unseren Mittelstand natürlich auch extrem zukommt, ist das Thema Digitalisierung. Ja, und das Thema, dieses Megathema Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, und Nachhaltigkeit ist so ein Thema, ich hatte es schon mal an der einen oder anderen Stelle gesagt, ein Herzensthema von mir, weil ich glaube, dass wir jetzt anfangen müssen, uns mit diesem Thema viel, viel intensiver zu beschäftigen.
Da kommen wir sicherlich hin. Ich finde spannend, dass du sagst, sie müssen sich mit Digitalisierung auseinandersetzen. Ich würde sagen, Entschuldigung, eigentlich ja auseinandergesetzt haben. Sind wir ehrlich? Ich sage hier immer, die Schraubenhuber und Co.KG so als Sinnbild für den Mittelstand. Wo stehen wir da? Du sollst nicht deine Kunden bächen, die in die Falle tappig, lasse ich dich nicht reinlaufen.
Mach
aber trotzdem würde ich sagen, was siehst du und was würdest du dir vielleicht auch noch mehr wünschen?
Also es ist wie so oft, wir haben eben über Generationen gesprochen, über die jungen Generationen, die vielleicht nicht mehr so leistungsorientiert ist. Stimmt auch wieder nur am Rande, war früher genauso in unserer Generation, in meiner Generation war das schon ähnlich. Und so ist es auch in dieser Spreizung, ist es auch zum Thema Digitalisierung im Mittelstand. Wir haben Unternehmen, die sind weitestgehend digital. wo du kein Papier mehr siehst im Büro, wo alle Prozesse digital vom Kundenwunsch bis hin zur Produktion auch digital gesteuert werden. Aber wir haben auch viele mittelständische Unternehmen, da gibt es einen Bruch. Ja, da gibt es vielleicht eine digitale Aufnahme im Vertrieb draußen, beim Einkäufer. Dann gibt es einen entsprechenden digitalen Support in den Maschinenraum, sage ich jetzt mal. Und im Maschinenraum wird noch relativ viel händisch dann auch ins Lager gesetzt. Und das Lagerwirtschaftssystem ist vielleicht nicht so digital, wie man sich das vorstellt.
Harte Trennung also, unter Umständen. Ja,
da gibt es, glaube ich, noch ganz viel. Und wo es halt noch wirklich auch viel gibt, ist, ich bin ja auch zuständig für das Kommunalgeschäft bei uns im Hause, ja, gerade auf der kommunalen Seite, da gibt es natürlich auch noch Themen, die extrem digitaler werden können, wie Bauanträge, wie sonstige Themen, wo man, glaube ich, auch von anderen Ländern lernen kann.
Ich hatte Damian Böselager hier zu Gast, das ist einer der Gründungsmitglieder von Volt, der Partei, die jetzt so für den paneuropäischen Gedanken steht und sehr stark das Thema Digitalisierung treiben wollen. Und er sagte, er hat jetzt eine Zahl bekommen, dass wenn man alle Akten, Vorgänge und so weiter behördenseits digitalisieren wollte, Stand heute, würde das 100 Jahre dauern.
Ja, gut,
in dem Tempo.
Haben wir ja noch ein bisschen was vor.
Da darf uns aber zwischendrin nochmal, glaube ich, ein neuer Trick einfallen, oder? Ja. Weil 100 Jahre haben wir tatsächlich nicht Zeit.
Ja.
Also das heißt, das ist ein Riesenthema, Bürokratisierung. Ja. Was ist mit dem großen Elefant, der wirtschaftliche Abschwung? Da kommt ihr ja auch ins Spiel. Das setzt euch ja als Bank auch nochmal anders unter Druck oder nimmt euch in die Verantwortung, da eben nicht zum Showstopper zu werden. Also da wünsche ich mir von dir jetzt tatsächlich ein bisschen Real Talk. Ist es so schlimm, Herr Diefenbach, wie wir in den Medien hören? Oder was erlebst du? Du hast die Mittelstandsbrille ein bisschen stärker auf als die andere Brille. Aber ich glaube, das wollen die Menschen auch einfach mal hören. Wie sieht's aus im Moment?
Jule, also jetzt mal ganz knallhart. Ich habe noch nie eine so schlechte Stimmung momentan erlebt im Mittelstand wie aktuell. Und das ist, die Themen hatten wir eben schon, die Mittelständler bewegen, aber auch so ein bisschen dieses also es hat ja viel mit Psychologie auch zu tun, ja. So, und wir sind, glaube ich, momentan in diesem Jammermodus drin. Wir müssen dieses Jammern sein lassen. Wir müssen wieder positivere Dinge und Elemente und Ideen schaffen, die uns, glaube ich, in unserem Land und auch in unserer Region wieder stolz machen und auch wieder ein bisschen mehr Schwung entwickeln. Ja, das macht mir so ein bisschen Bauchweh und du hast nach konjunkturellen Themen gefragt, ja. Wir sind jetzt im dritten Jahr hintereinander in der Rezession. Ja, wir haben ein BIP im letzten Jahr von minus 0,2%. Wir haben Ausrüstungsinvestitionen in Maschinen, die minus 5,5 waren. Wir haben im Bau minus 3,5 weniger Investitionen. Wir haben unsere Exporte mit minus 0,8%. Ja, so, das ist ja Ausdruck dessen, was in unserem Land gerade passiert.
Was passiert?
Ja. Plus, Entschuldigung, infrastrukturelle Probleme, die wir haben. Guckt dir unsere Straßen an, guckt dir unsere Leitungen an, guckt dir unsere Schienen an. Ja. So, und wir haben uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten totgespart. Jetzt mal Schuldenbremse hin oder her. Wenn du dir die Entwicklungen anguckst, ja. Im Westerwald, du siehst mir es nach, wenn ich...
Entschuldigung, ich darf das sagen, sagt ein Banker, wir haben uns totgespart. Das finde ich gut, das halten wir mal schön fest.
Ja.
Und und es ist so, wenn wir das mal so zusammenpacken an der Stelle, haben wir ja strukturelle Probleme, wo wir sagen, da haben wir auch unsere Hausaufgaben über Jahre, Jahrzehnte nicht gemacht.
Ja.
Wo wir sagen, wo wir aus eigener Kraft hätten vielleicht früher rauskommen können, jetzt müssen wir aus eigener Kraft rauskommen. Daneben gibt es ja konjunkturelle Abkühlung, die wir nur in Teilen in der Hand haben. Was würdest du sagen, schreckt die Unternehmen mehr? Oder ist diese Erkenntnis überhaupt da, das so differenziert zu sehen, zu sagen, wir haben Dinge, die wir selbst in der Hand haben, die schrecken uns sehr, und wir haben Dinge, die wir nur bedingt in der Hand haben. Was schreckt die Unternehmer mehr im Moment?
Also die Unternehmer hat die ganzen letzten Wochen und Monate, glaube ich, dieses, ich sage jetzt mal, politische Unsicherheit, infrastrukturelle Themen, die Stimmung so ein bisschen auch negativ beeinflusst.
Nach unten gezogen.
Genau. Mhm. So, jetzt haben wir ja ganz unterschiedliche Branchen auch. Mhm. Ja, wenn man sich anguckt, jetzt im Bau, das sind die proklamierten 400.000 Wohnungen, die im Jahr entstehen müssen. ja, wo wir jetzt auch mit Blick auf Baugenehmigungen, mit Blick auf das, was denn quasi in der Röhre ist, in der Pipeline ist, sehen, okay, es wird sich in den nächsten 2-3 Jahren noch weiter nach unten reduzieren. Für 2026 sind 175.000 neue Wohnungen entsprechend aufgerufen. Das ist viel zu wenig. Das wird nicht funktionieren. Die Mieten steigen, ja, das ist das nächste Jahr für den privaten Verbraucher, ja, und Wohnraum ist nach wie vor Mangelware. So, wir haben im Baunebengewerbe momentan relativ viele Rohbauer, die klagen. Ja, ich sag mal, in den Ausbaugewerken, ob das jetzt Schreiner ist, Elektrik oder was auch immer, da gibt es noch die einen oder anderen Aufträge, aber es wird auch weniger. Ja, und die Auftragsbücher sind nicht mehr so gefüllt wie vor 1,5 bis 2 Jahren. Und das ist die Sorge, die unsere mittelständischen Kunden haben, zu sagen, wie geht's denn mal weiter? Wie geht denn der Anschluss?
Also die berühmte Planungssicherheit, die es unter uns ja ehrlicherweise nie gab, aber gefühlt so wenig gibt wahrscheinlich wie noch nie.
Genau.
Plus tatsächlich auch eine Abkühlung.
Ja.
Und spätestens jetzt sollten wir mal zu deinem unter anderem auch Herzensthema kommen. Welche Chance hat dann das Gigathema, da bin ich bei dir, der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Unternehmensführung auch, nochmal 2 Paar Schuhe vielleicht, denn gerade in solchen Zeiten überhaupt Gehör zu finden? Wir sind übrigens, das müssen wir vielleicht der Transparenz halber sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme Tage vor der Bundestagswahl.
Genau.
Und es wird über viele Themen gesprochen, auch viele davon haben wir heute schon angerissen. Ein Thema wird geflissentlich umschifft. Ja, es wird fast überhaupt nicht über das Thema Herausforderung durch den Klimawandel gesprochen. Diese Themen scheinen im Moment, ich kann es nicht anders sagen, die Menschen nicht so umzutreiben, beziehungsweise wird es medial überhaupt nicht aufgegriffen, obwohl es doch, wenn ich das mal so sagen kann, unsere größte Herausforderung ist, wenn wir weit nach vorne gucken. Also die Bank in 2045, ja, was werden wir nicht nur in der Rheinstraße sehen, sondern was werden wir rundherum sehen? Ne? Also von daher, welche Chance hat das Thema jetzt Gehör zu finden?
Tja, also ich wünsche es uns, dass es wieder mehr in den Fokus rückt, das Thema Nachhaltigkeit. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass wir es als Gesellschaft angehen müssen, weil wir für gewisse Dinge irgendwann mal keine Chance mehr haben werden. Und ich sag mal, du kannst ja Nachhaltigkeit über mehrere Facetten diskutieren oder auch beleuchten. Mhm. Und ich sag mal, für uns als Banker ist Nachhaltigkeit auch ein Thema, was über Frau von der Leyen, über den Green Deal der EU erstmal extrem regulatorisch wirkt. Ja, wir müssen ja uns im Prinzip
eine Hausaufgabe neben allem anderen.
Eine Riesenhausaufgabe, ein riesen neues Prüffeld auch für unsere Prüfer von außen, wo du auch als Vorstand oder als Haus entsprechend auch, ich sag mal, mit Malus versehen wirst, wenn du dich nicht auf den Weg machst. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Ich sage dabei gleich noch was zu. Auf der anderen Seite kannst du natürlich dieses Thema auch ideologisch diskutieren. Und ich glaube, in diesem Thema sind wir gerade, dass wir diese rein ideologisch geführten Diskussionen übertrieben haben. Mhm. Ich sag mal, ich bin immer bei den 3 P, weißt du? Planet, People und Profit. Mhm. Du musst dir das, was du nachhaltig machen möchtest, eben auch leisten können. Ja? Und ich glaube, das geht. Das müssen wir aber in unsere Systeme und in unseren Auftritt insgesamt noch ein bisschen besser einbringen.
Ich finde das, sehr spannend, den Punkt, den du sagst, dass wir es irgendwie geschafft haben, das Thema in eine, ich sag mal, auf der Beliebtheitsskala Lateinvokabelebene zu bringen. Also es ist so und auf der einen Seite eine lästige bürokratische Hürde, die genommen werden muss. Du hast den EU-Act angesprochen, also das heißt, es ist den Unternehmen ins Heft geschrieben, ihre Berichte zu machen und so weiter. Wie viel Freude haben die daran? Null. Also sie müssen es tun.
Null, ja.
Das ist, also damit ja auch schon mal ganz viel geschafft, bei aller Notwendigkeit, dass die Begeisterung sich für das Thema in Grenzen oder in Maßen hält, plus ist auch noch ideologisch sehr aufgeladen. Also das heißt, wir haben ja irgendwie es geschafft, im Diskurs es in eine Ecke zu stellen, wo wirklich niemand stehen will. Das heißt, wir müssen jetzt wieder, ich mag das Wort Narrative ja ehrlich gesagt nicht mehr hören, aber irgendwie Erzählstränge denken in Möglichkeiten etablieren, dass wir sagen, es geht nicht nur darum zu sagen, das ist etwas, was uns nervt und was wir machen müssen, oder es ist etwas, was halt nur bestimmte Menschen vorantreiben wollen, sondern es betrifft uns alle. Was sind deine Ideen darauf, Wie versuchst du da, ich darf mal dein Wort aufgreifen, in Dialog auch mit euren Kunden zu gehen?
Ja, also wir lernen ja viel von unseren Kunden. Ja, also eine Bank ist ja auch eine lernende Organisation. Und wir haben in den letzten Jahren, also ich hole mal da zu dem Thema ein bisschen mehr aus, weil wir uns, bevor wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit intensiver beschäftigt haben, haben wir erstmal eine Ist-Analyse gemacht, wo stehen wir denn? Ja, weil wir
fangen wir bei uns an.
Ja. Fangen wir mal bei uns an. Ja, wir haben eine Selbstverpflichtungserklärung der Sparkassenorganisation unterschrieben. Das heißt, wir wollen bis 2035 CO2-frei sein. Ja, oder weitestgehend frei sein. Ja. So, und haben eine Ist-Analyse gemacht für unser Haus und haben dann an der einen oder anderen Stelle festgestellt, ups, da müssen wir noch nacharbeiten. Wo wir aber auch nacharbeiten müssen, ist in der Einstellung. Wir haben vorhin über Haltung und Kultur gesprochen, ja. Über die Einstellung von Führungskräften unseren Mitarbeitenden, die mit dem Thema aufzuladen, denen aufzuzeigen, was man denn da machen kann, was man an Sparkassenorganisationen machen kann, sowohl im Mittelstand, aber auch im kommunalen Bereich. So, das haben wir gemacht, da sind wir jetzt bei und haben auch unsere Mitarbeitenden, ich habe eben schon gesagt, zu Sustainable Finance Beratern ausgebracht, weil wir wollen, dass die sprachfähig sind und mit unseren mittelständischen Kunden auf Augenhöhe diskutieren können, wo sind denn die Herausforderungen? Und das Lernen, was ich eben ansprach. Wir haben viele Unternehmen, von denen wir echt lernen können. Ich habe vor 10 Jahren mit einer Unternehmerin über Green Finance gesprochen. Mhm. Ganz ehrlich, Jule, da wusste ich noch gar nicht, was das war. Mhm. Ja, weil wir uns mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hatten. Ja, und das war eine Unternehmerin aus dem Bereich Kalk. Weil im Kalk hast du so ganz viele Themen, die denn da
reinfließen, im Sinne des Wortes. Ja,
ja, du hast aus Stein, aus gemahlenem Stein Flüssigkeit zu produzieren, bedarf der Energiezuführung. Das heißt, du hast riesen Gasthemen, die dort verwendet werden oder Energiezuführung und hast nachher, wenn der Brennvorgang stattgefunden hat, die CO2-Emissionen, die in die Atmosphäre dann aus- oder abweichen. Ja, so, wie gehst du damit um? Ja, der Betrieb zum Beispiel, der hat sehr stark auch über das Thema alternative Energiezuführungsmethodik sich definiert, eben auch über Holzpellets anstelle von Gas. Aber die Öfen sind halt auch teuer. Ja. Mhm. Wir haben einen Kunden auch im Westerwald, der sich mit der Wasserstoffherstellung beschäftigt. Ja. Und da kannst du eine Kette ziehen. Der Mittelstand ist in vielen Stellen weiter, als wir glauben. Mhm. Aber trotzdem, wir haben zum Beispiel als zweite deutsche Sparkasse den Transformationskredit angeboten. Also ein Kredit, der mit speziell auf Nachhaltigkeit ausgelegten Investitionsverfahren dann belegt wird und mit Fördermitteln und was da alles da mit reinfließt. Aber die Nachfrage ist noch nicht so, dass ich sage, okay, das ist wirklich so, wie du eben sagst, flächendeckend angekommen. Aber wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Weil ich glaube, es gibt bald keine Chancen mehr. Und die Naturkatastrophen, Dürren, Überschwemmungen, das, was wir im Ahrtal gesehen haben, ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Da brauchen wir Antworten drauf.
Das finde ich ganz spannend, diesen Transformationskredit. Was waren da so eure Überlegungen, den ins Leben zu rufen oder sowas zu implementieren? Und bei welchen ganz konkreten Aufgaben könnte der zum Wirken kommen, zum Einsatz kommen?
Ja, du hast eigentlich relativ, also wenn du bist wieder mittelständische Unternehmerin, kommst, hast ein Vorhaben, hast ein Investitionsvorhaben, zum Beispiel eine Maschine, die energieeffizienter ist als das, was du vorher genutzt hast. Anhand von 4, 5 Kennzahlen, Abfragen kannst du quasi definieren, ist das ein Fall, der für einen Transformationskredit, also für Fördermittel, für Zuschüsse entsprechend geeignet ist. Und dann akquirieren wir dir die Fördermittel und wir akquirieren dir den Zuschuss, den du brauchst für dieses Invest. Ja, und die Intention, die dahinter stand, es zu tun ist, ich sag mal, ich bin ja nur derjenige, ich habe eben gesagt, der mit Herz an dem Thema hängt, meine Mitarbeitenden aber auch. Die sind begeistert von dem Thema Nachhaltigkeit, weil sie die Notwendigkeit sehen und weil es natürlich für uns auch eine Chance ist, den Dialog mit unserem Kunden auf eine andere Ebene zu ziehen. Ja, wir haben eben über Partnerschaft gesprochen.
Auf jeden Fall.
Wir sind viel stärker in dieser tieferen Diskussion um das Geschäftsmodell, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Environment, sondern auch Social and Governance. Mhm. So, und du bist plötzlich in einer ganz anderen Diskussion. Du hast eben über 37 Jahre in der Social Sparkasse gesprochen. Damals bist du gekommen, hast ein Finanzierungsvorhaben vorgestellt und hast entsprechend einen Kreditvertrag bekommen, ja oder nein? Heute hört ist sich, die Diskussion
ja,
anders.
Also was du jetzt so geschildert hast, setzt das ja voraus, dass sich der Beratende auf eurer Seite wirklich tief mit den Geschäftsprozessen auseinandersetzen
muss. Klar.
Ja. Ja. Da wächst man ja ein Stück weit schon über diese Ebene viel mehr zusammen, als wenn du einfach nur deinen Bankbeamter Stempel drunter setzt oder eben nicht.
Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir früher über Gleichstellungspläne in Unternehmen gesprochen haben, dass wir über Frauenförderquoten gesprochen haben, dass wir über die Regeln der Zusammenarbeit in der Geschäftsführung gesprochen haben. Ja? So, und was uns natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, treibt, ist das Thema, wir müssen ja auch unter Scope 1, 2, 3 Aspekten heraus irgendwann mal messen, was für eine CO2-Emission das ausmacht, was wir finanzieren. Und das sind spannende Themen, wo wir uns gerade hin entwickeln, weil wir sind ja gehalten, nachher auch einen Dekarbonisierungspfad aufzuzeigen. Das heißt, wie verändern wir unser Portfolio?
Würdest du sagen, die Schlinge Greenwashing allein zu betreiben, wird ein bisschen enger? Weil das war ja viele Jahre so immer der Vorwurf, dass die Unternehmen sich nur mit Greenwashing schmücken, in Wirklichkeit aber substanziell nichts passiert. Durch diese Vorgaben wird ja der Handlungsraum da schon ein bisschen enger, sich einfach nur mit grünen Federn zu schmücken. Was würdest du sagen?
Ja, genau so. Also das ist, also du wirst das nicht aushalten. Du hast die CSRD-Berichterstattung für die Großen, ja, wo du entsprechend auch in einem sehr ausführlichen Nachhaltigkeitsbericht mit einer Wesentlichkeitsanalyse, was auch immer, beschreiben musst, was du denn da tust und wie du tust. Und ich sag mal, der Dialog mit der Sparkasse, mit der Bank gefällt nicht jedem, weil es viel tiefer ist, als vorher war. Aber ich glaube, du hast da auch nochmal ein Regulativ nachher. Und ich sag mal, das ist ja unser Thema. Wir gucken ja in ganz viele Unternehmen rein und nehmen ja immer wieder Wissen mit von dem einen oder anderen Unternehmen und sagen, okay, guck mal, das kannst du verwenden, nutz das mal, ja, als Input für unsere Kunden. Und ich bin fest von überzeugt, dass wir irgendwann mal in der Situation sein werden, dass der ESG-Score, der dann quasi ermittelt wird, ja, Grundlage sein wird für das Bepreisen von Krediten, ja?
Von Krediten, ja. Andersrum auch Unternehmensbewertung.
Natürlich, ja, natürlich. Ja, so.
Also es wird eine harte Währung werden.
Glaube ich auch.
Also übertrieben, wenn man sagt, vielleicht hat der Mittelstand sowas wie das Potenzial, der grüne Motor einer nachhaltigen Wirtschaft zu sein?
Das hast du schön gesagt und das stimmt. Ja.
Gut. Wenn ich also nach vorne gucke, wir sind so langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen, dann verstehe ich, ihr wollt noch stärker Netzwerk-Plattformgeber sein, vielleicht auch Plattformgeber.
Ja.
Inwieweit wollt ihr auch Agendasetzer sein, also die Agenda mitbestimmen, indem ihr zum Beispiel Themen draufbringt wie Nachhaltigkeit? Also nicht nur eine neutrale Hülle, wir sind hier das Unternehmen, was euch irgendwie ermöglicht, eure Wirtschaft machbar zu gestalten, sondern wir wollen auch Themen setzen. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Wo stehst du, schwankst du mit dem Kopf?
Ich habe aber eine klare Meinung zu. Ja. Ich glaube, wir haben eben im Laufe des Gesprächs über Kundenzufriedenheit gesprochen, wir haben über Partnerschaft gesprochen, wir haben über Veränderungen in der Bankbranche gesprochen, hin zu mehr Dialog, zu mehr Partnerschaft, zu mehr agilem Miteinander. Und ich glaube, dass unsere Kunden auch fest davon ausgehen, dass ihre Hausbank, ihre Sparkasse entsprechend auch Punkte auf der Agenda setzt. Weil so wie unsere Mitarbeitenden erlebbar sein sollen und nahbar sein sollen, und wie gesagt, das gilt auch für Vorstände, die nahbar sein sollen, ja, gilt das auch für ein Haus. Das heißt, der Kunde muss wissen, für was, für welche Werte steht der Partner, mit dem ich zusammenarbeite und welche Themen sind ihm besonders wichtig. Ja, und ich glaube, die muss man dann auch stärker ins Schaufenster stellen. Wir machen das relativ stark über unsere Kundenveranstaltungsformate, über unsere Homepage. Wenn du dir mal unsere neue Homepage anguckst, ihre Vision, unsere Mission, da siehst du ja auch, wie glühend und begeistert die Mitarbeitenden für ihre Kunden sprechen. Und dann siehst du, dass wir auch Punkte auf der Agenda setzen und auch bewusst setzen wollen. Weil gerade das Thema Nachhaltigkeit müssen wir, glaube ich, auch von unserer Seite supporten und immer wieder im Fokus haben. Und unser Nachhaltigkeitsforum, was wir einmal im Jahr in Wiesbaden hier mit Praxisbeispielen aus der Kundschaft aufbauen mit großen Publikumszustrom. Das ist genau das, weil wir wollen Punkte setzen und dann im Kreise unserer Kunden das erlebbar machen.
Das ist tatsächlich ein neuer Sound, oder? Würde ich sagen, das hätte man sich so vor 10, 15 Jahren nicht vorstellen können, dass die Banken sich für Themen auch wirklich zu Themen positionieren, was auch immer das Thema sein mag. Zum allerletzten Schluss, die Bank als Partner in dem Sinn, der auch wirklich, wo man sagt, da verschwimmen ja auch Grenzen. Ja, es ist eben nicht mehr hier sitzen wir, hier sitzt ihr und dazwischen gibt es einen harten Cut. Also wenn wir in diesem Sinne partnerschaftlich drauf schauen, kurze Antwort, was ist das Gute daran, wenn wir das so verstehen?
Naja, also du kommst meines Erachtens zu einer besseren Lösung. Mhm. Ja, für beide in der Diskussion. Du hast stabilere Partnerschaften, wenn du, ich sag mal, dich auf Augenhöhe und wirklich auch nicht nur als Plattitüde zu verstehen, partnerschaftlich begegnest. Und ich glaube, das ist das, was für mich auch in der ganz langen Zeit meines Berufslebens Sparkasse und das Wirken am Kunden immer ausgemacht hat. Dass man eben Verständnis füreinander hat, dass man sich vertraut und dass man, wenn man ein Problem hat, nicht, wenn das Problem schlagend wird, zum Hörer greift oder um den Termin bittet, sondern wenn man es absehen kann.
Wenn es auf den Gleisen schon vibriert.
Genau.
Was ist das Neue daran?
Das Neue daran ist, dass unsere Kundinnen und Kunden durch das Erlebbarere des Mitarbeitenden, glaube ich, Ängste abgebaut haben, diese Kommunikation so zu führen.
Wunderbar. Lieber Frank, wir sind am Ende angekommen unseres Gesprächs. Ich danke dir ganz herzlich für die Stunde, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast, für das gute Gespräch. Und ich bin gespannt, was es mit der NASPA weiter, wo es sie weiterhin trägt, wie es euch gelingt, auch die Themen zu setzen und da auch die Plattform zu sein, die ihr gern sein möchtet. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, es hat Spaß gemacht. Danke.
Ihr wisst ja, mich faszinieren diese Transformationsgeschichten und das fand ich hier am Beispiel der NASPA sehr eindrücklich zu sehen, wie eine Bank von einer ehemaligen Behörde sich gewandelt hat und was das natürlich auch mit den Mitarbeitenden und den Strukturen macht. Also mich hat diese Reise sehr fasziniert und ich stelle mir nach wie vor die Frage, was wir in puncto Bank noch zukünftig sehen werden, also inwieweit die Rolle der Bank sich auch nochmal komplett transformiert und verändern wird. Ganz sicherlich sogar. Und da wird, so viel kann ich vielleicht schon mal verraten, auch das eine oder andere Gespräch noch in Zukunft hier bei Good Work stattfinden. Und wer weiß, also mal sehen, ob wir in 5 Jahren noch sowas wie die klassische Bank überhaupt sehen in unserem Umfeld oder welche Form von Finanzdienstleistungen dann noch aktuell sein werden, mit natürlich den entsprechenden kulturellen Veränderungen, die uns ja hier bei Good Work ganz besonders interessieren. Also ihr seht, ich bin weiter auf der Suche nach spannenden Geschichten der Veränderung, der Umgestaltung, nicht nur Geschichten, sondern auch VordenkerInnen. Das ist ein ganz wichtiges Thema hier bei Good Work, aber natürlich auch Menschen aus der Mitte der Arbeitsgesellschaft. Das ist das Suchfeld, das sind die Suchfelder. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.